Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie diesen Abend hier mit uns verbringen. Ja, wollen wir über den Mann reden, der die Schlagzeilen füllt nach wie vor, egal ob er nun zu Hause ist in Washington D.C. oder ob er jetzt gerade auf großer Tour ist. Ich bin vorwitzig und stelle mich gleich zuerst selber vor. Ich bin Helga Kirchner, von Beruf Journalistin, freue mich heute Abend mit Professor Dr. Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft hier in Köln, und Dr. Benjamin Becker, Direktor des Amerika-Hauses hier in Köln, über die Regierung Trump, die ersten 120 plus Tage seiner Amtszeit zu sprechen, zu schauen, was er uns an Überraschungen beschert hat, an Erwartbarem, was aus europäischer und aus deutscher Sicht zu dieser Präsidentschaft, wie wir sie bisher wahrgenommen haben, zu sagen ist, welche Befürchtungen, Erwartungen sich damit verbinden, und ja, wollen eigentlich auch gleich damit losgehen, aber loslegen. Ich würde doch gerne noch zwei, drei Sachen sagen über meine Gäste. Herr Professor Hüter, wie gesagt, ist Direktor dieses Instituts der deutschen Wirtschaft. Es hat sich eingebürgert zu sagen, dass das wirtschaftsnah ist. Also es macht wirtschaftswissenschaftliche Forschung und wird getragen von den deutschen Arbeitgeberverbänden und dem Bundesverband der deutschen Industrie. Er selber ist von Hause aus Wirtschaftswissenschaftler, hat, glaube ich, aber in einem Nebenfach auch Geschichte studiert, ist mit den Verhältnissen in den Vereinigten Staaten sehr vertraut, war gerade noch 3 Monate in den USA, hat auch eine Zeit lang in Norwich in Großbritannien studiert, hat eine gute Karriere, kann man alles nachlesen, in Wissenschaft und Institutionen, die für seine Tätigkeit wichtig sind, hingelegt. Und dasselbe in allerdings kürzeren Abständen und noch nicht so ausgefeilt gilt für den, doch ich darf das sagen, Herr Hüter, das beleidigt Sie nicht, deutlich jüngeren Herrn Dr. Becker, der jetzt seit April Direktor des Amerika-Hauses ist, hat Anglistik und Geschichte studiert hier in Köln, hat promoviert in Anglistik und war an verschiedenen interessanten Institutionen, die eben auch einen Amerika-Bezug immer hatten. Zum einen hat er ein Stipendium gehabt von Fulbright. Fulbright war ein amerikanischer Senator, dem sehr daran gelegen ist, dass Austausch stattfindet, und nach ihm sind eben entsprechende Förderprogramme benannt für wissenschaftlichen Austausch und wissenschaftlichen Nachwuchs. Er war in Atlanta damit. Er war aber dann auch an der American Academy und bei der deutsch-amerikanischen Fulbright-Kommission, doch alles schon in den wenigen Jahren, die zwischen dem Abschluss des Studiums und jetzt der Übernahme dieser Tätigkeit liegt. Und wir wollen, denke ich, ein bisschen darüber reden, was hat der Trump bisher in Angriff genommen, wie ist er damit vorangekommen, welche Rückschläge hat er erlitten. Und wir wollen auch darüber reden, wie das eigentlich aus deutscher und europäischer Sicht zu werten ist. Ich würde aber ganz gerne doch damit beginnen, Sie beide zu fragen. Trump ist seit voriger Woche in Vorderasien und jetzt auf dem Weg von Israel nach Rom. Er hat als erste Station seiner ersten Auslandsreise bemerkenswerterweise die Hauptstadt Riad, also Saudi-Arabiens, besucht, hat da große spektakuläre Treffen mit den Oberhäuptern von 40 arabischen Staaten gehabt, hat einen großen Wirtschaftsdeal, einen Abschluss getätigt mit den Saudis über 110 Milliarden Rüstungsgüter, auf längere Zeit gesehen sogar 300 Milliarden. Er war nicht zuerst in Israel, was man eigentlich aus der amerikanischen Sicht hätte erwarten können, sondern ist erst danach nach Israel gefahren, hat heute mit Abbas in Bethlehem gesprochen, also dem Vorsitzenden der Palästinenserbehörde in der Westbank, und davor mit Netanyahu, dem israelischen Ministerpräsidenten. Und dann kommen noch die Stationen Papst Franziskus, und dann kommt der NATO-Gipfel und dann kommt der G7-Gipfel auf Sizilien in Italien. Herr Hüter, wie haben Sie den amerikanischen Präsidenten in den letzten 3 Tagen wahrgenommen? Hat er Sie überrascht?
Nein, nicht wirklich. Ich glaube, das ist ja ein übliches Muster, wenn es innenpolitisch schwierig wird, flieht man in die Außenpolitik und dann selbst für die
flieht
eigentlich...
Und flieht und
flieht. Flieht, ja, dass er fliegen muss, bei dem Ziel ist auch klar. Aber es ist dann schon ein ganz übliches Muster, das können wir eigentlich in der Geschichte immer wieder beobachten. Selbst bei denen, die angetreten sind mit dem großen Versprechen, dass sie eigentlich innenpolitisch ihren Schwerpunkt setzen. Er ist ja zunächst mit ganz großen, sozusagen mit den Hinweisen angetreten, dass ihn der Rest der Welt nicht so wirklich interessiert, sondern dass es zu Hause dramatische Probleme gibt, die es sicherlich auch gibt, aber... Das ist das Erste. Das Zweite, er hat mit dem Deal in Saudi-Arabien eindeutige Signale gesetzt, dass er nicht gerade versucht, Brücken zu bauen zwischen den verschiedenen Konfliktpartnern, die es dort gibt. Und ich war selbst am Wochenende in Amman, in Jordanien, und es ist eine natürlich unverändert fragile Sicherheitslage in dem ganzen Bereich Nahe Ost oder Middle East, wie es die Amerikaner oder in der englischsprachigen Welt genannt wird. Und das ist nicht beruhigend. Also auf der einen Seite die großen Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien, auf der anderen Seite das dilatorische Behandeln der Iraner, die ihre eigenen Interessen, Sicherheitsinteressen haben, die man sozusagen, sozusagen wegschiebt. Ja, er hat den Iran-Deal nie sozusagen akzeptiert. Ich glaube, dass das aber durchaus eine kluge Entscheidung war, der westlichen Alliierten hier dieses Land aus der Isolation rauszunehmen und damit auch andere Perspektiven zu schaffen. Also insofern hat er mich nicht überrascht, sondern man ist ja schon froh, ich sag mal, wenn bei einer Rede nicht so was rauskommt wie bei der Inauguration Speech, die ja wirklich in einer Weise bedrohlich wirkte, auch die, wenn man die fragt, die vor Ort waren. So, also insofern... Ja, er hat jetzt nicht sensationell viel Porzellan zerschlagen, aber die Messlatte der Erwartungen ist bei ihm, glaube ich, auch nicht so hoch.
Herr Dr. Becker, er hat ja jetzt in Israel und in Palästina zum Ausdruck gebracht, dass er der Überzeugung ist, dass dieser über Jahrzehnte währende, eigentlich schon fast auf ein Jahrhundert zurückliegende Konflikt zwischen Arabern und Israelis oder Arabern und Juden in dem Fall, dass er den... dessen Lösung voranbringen will und dass er gute Möglichkeiten sieht, denn beide Seiten, hat er betont, wollen den Frieden. Nehmen Sie das für bare Münze? Halten Sie das abgedeckt durch eine politische Konzeption, die eben auch die Administration Trump dafür bereithält, wenn man daran denkt, welchen Außenminister er hat, einen ziemlich unerfahrenen, wie bisher seine außenpolitischen Linien gekennzeichnet waren. Herr Hüther hat das ja kurz schon mal angedeutet, wie seine Weltsicht insgesamt war. Was denken Sie da?
Also Moment, wenn man etwas sagen kann, dann ist es ja das, dass man nicht weiß, in welche Richtung es genau geht. Also die Frage, überrascht er im Moment? Nee, sehe ich auch so, er überrascht nicht. Also wenn er was kann, dann ist es sich inszenieren. An dem Tag, wo er abgereist ist, finde ich ganz... symptomatisch kochte es ja ziemlich in den USA. An dem Tag, wo er abreist, wird von Impeachment geredet, was ein ganz anderes Thema ist, das wird nicht passieren, aber das ist ja ziemlich symptomatisch. Kann man fragen, fliegen nach Saudi-Arabien oder fliehen nach Saudi-Arabien oder in die arabische Welt? Stimme ich zu. Also man kann es als Überdeckungsaktion sehen, die Reise war schon länger geplant, gut, aber... wenn man im einen Moment redet von Frieden stiften und alle sollen an einen Tisch gebracht werden, ich meine das Thema, da ist er nicht der Erste, der das angepackt hat, das hat schon oft nicht funktioniert. Und auf der anderen Seite dann redet von einer arabischen NATO, martialische Termini benutzt, redet von gut gegen böse, Waffendeals, Deals in dem Sinne abschließt. Ich weiß nicht, ob das die zielführende Lösung dann ist, um da Frieden zu stiften.
Können wir noch, Herr Hüther, Sie wollen was ergänzen oder was dagegen setzen?
Ich glaube, eins ist ja klar, er wird es auch nicht, es wird nie alleine die USA schaffen, in dieser Region Frieden zu organisieren. Das heißt, wenn man von dem Syrien-Konflikt aus denkt, wird das nur gelingen, wenn er mit Russland eine gemeinsame Perspektive entwickelt, um Frieden in dieser Region auf den Weg zu bringen. Und dann muss man fragen, in welchen Strukturen tut man das eigentlich? Und was vielleicht eine nicht ganz so eine verkehrte Überlegung ist, nach Strukturen zu suchen, die woanders in der Welt früher mal geholfen haben. Also wenn man überlegt, dass bei uns mitten noch im Kalten Krieg mit der KSZE, mit der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa Strukturen geschaffen wurden, als der Systemkonflikt herrschte, haben wir ja hier ähnlich tiefe Gräben Das ist ja nicht nur einfach ein Machtkonflikt, sondern ein Konflikt, der ideologisch verankert ist. Und darüber Strukturen zu schaffen, deswegen ist das Bild der NATO nach meinem Dafürhalten das, was genau wieder in die verkehrte Richtung weist. Wir brauchen ja nicht eine Verteidigungsstruktur, sondern sie brauchen eine Kooperationsstruktur für diese Region.
Ja, aber da hat er ja genau das Gegenteilige gemacht, indem er praktisch das Feindbild Iran praktisch dauerhaft zementiert hat. Also ich meine, bei Bush hatten wir ja schon die Achse des Bösen und da zählte der Iran. Zählte der Iran auch dazu. KSZE oder später OSZE waren eben die Gremien, wo wirklich alle miteinander geredet hatten. Und bei einer Befriedung dieser Region, und da geht es ja nicht nur um diesen engeren Nahostkonflikt, also Israel-Palästina, sondern es geht um die Gesamtregion. Und da geht es ohne den Iran, Sie haben Russland genannt, als einen internationalen und großen Player, ohne den Iran geht es natürlich auch nicht. Können wir noch ganz kurz sozusagen einen Vorausblick, bevor wir dann den richtigen Rückblick starten, auf die nächsten Stationen noch eben werfen? Also Franziskus, okay, der hat starke Worte gefunden während des Wahlkampfs, als Donald Trump ja in herabsetzender, verächtlichen Weise sich über Minderheiten geäußert hat. Das galt auch den Muslimen, aber auch anderen. Er ist ein Friedenspapst, gar keine Frage. Was erhofft er sich möglicherweise von dem? Wenn wir da drauf gucken, und was ist mit der NATO? Und dann vor allem, weil ich jetzt hier auch den Wirtschaftsprofessor habe, was ist mit G7, also wo die Russen schon raus sind, seitdem die Krim annektiert wurde? Und wo wir vorletzte Woche war es in Bari schon mal das Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs hatten. Und die haben mal gerade mit Ach und Krach eine Erklärung hingekriegt, wo also nicht der Freihandel nicht völlig verdammt wurde, aber auch nicht ein richtiges Bekenntnis zustande gebracht worden ist. Wollen Sie, Herr Hüther, vielleicht nochmal beginnen mit diesen drei Stationen, die uns da noch bevorstehen?
Ja, also gut, ich weiß, wenn man den Vatikan besucht, versucht man sich eine besondere Salbung abzuholen, damit man mit der zu Hause rumlaufen kann. Es ist ja in seinem ganzen Umfeld, in dem er auch diesen Wahlkampf im letzten Jahr betrieben hat, in den USA ja auch in groß verächtlicher Weise auch über den Papst gesprochen worden, der ja sozusagen diesen versöhnenden Anspruch hat. Und nur das, wie Sie so richtig sagen, er inszeniert sich dann auch, wie es gerade in der Situation passt. Also eines konnte man, glaube ich, in den letzten 100 x Tagen seiner Präsidentschaft lernen, dass er nicht in einer bestimmten Weise ideologisch verbohrt ist. Also er hat ein paar Themen, die kommen immer wieder. Das ist das Außenhandelsbilanzdefizit. Es ist der Versuch, die Einwanderung gering zu halten. Aber bei anderen Themen, NATO hat er jetzt auf einmal gesagt, ja Gott, wenn man das so betrachtet, ist die ja gar nicht obsolet. Insofern denke ich, wird er auch irgendwo diese G7-Struktur, je nachdem, wie er sie auch erlebt. Ich glaube, es ist eine Person, die auch auf diese Situation reagiert. Also wenn er da sich wiederum inszenieren kann und hinterher irgendeinen netten Tweet absetzt, er hätte die alle mal informiert über die Dinge, wie es richtig geht, wird er auch die G7 auf einmal als ein zielführendes Gremium empfinden. Da werden wir vielleicht noch ein bisschen Überraschung erleben, weil eigentlich ist er ja gestartet mit einer Position gegen alle diese multilateralen Strukturen.
America
first. Das heißt, ich mache das eigentlich alleine und den Partnern, mit denen ich Verträge mache, mache ich Verträge, mit anderen halt nicht und die anderen werde ich dann aussortieren aus meinem Geschäftsfeld sozusagen. Da ist er in der Tat ein bisschen von abgekommen, vermutlich auch, weil an der Stelle das Team in der Außenpolitik, glaube ich, einfach in etwas anderen Ausgangspositionen aus seiner Erfahrung auch hat, insbesondere auch der Verteidigungsminister und der Sicherheitsberater.
Also der Sicherheitsberater, der genau, ausgetauscht der, worden der, war nach dem Desaster mit Flynn.
McMaster und der Mattis als Verteidigungsminister, der aus der NATO-Struktur kommt, da wird es eher um die Frage gehen, wie weit ist der Druck allen anderen gegenüber auch auf einen höheren Finanzierungsanteil zu kommen. Das wäre aber nicht neu, das ist unter Obama auch schon genauso, vielleicht nicht in der Tonlage artikuliert worden.
Herr Becker nickt zustimmend. Wollen Sie noch was ergänzen?
Muss jetzt hier nicht.
Ich wollte Ihnen die Möglichkeit jedenfalls doch eröffnen. Dann sollten wir wirklich jetzt mal diese kleine Rückblickrunde einläuten. Und ich meine, Sie alle im Saal wissen es auch, aber man sollte es schon noch mal erwähnen, also mit wie vollmundigen Ankündigungen er in den Wahlkampf gezogen ist und erfolgreich jedenfalls in das Amt gelangt ist. Wie das mit den tatsächlichen Zahlen war, wollen wir hier nicht weiter erörtern. Das ist jetzt nicht das Thema. Also der Mauerbau, das Einreiseverbot, Obamacare abschaffen, all diese Geschichten. Und dann gibt es aber innerhalb kürzester Zeit eigentlich schon die ersten herben Rückschläge. Also das Einreiseverbot scheitert an Gerichtsentscheidungen. Die kommentiert er auf eine Weise, ich weiß nicht, wie Sie das erlebt haben, Herr Hüther, als jemand, der auch beispielsweise durch so Institutionen wie Atlantikbrücke im regen Austausch ist, zwischen Europa oder Deutschland dann eben auch und den USA und dann auch viele Gesprächspartner da kennt. Was haben Sie da gedacht?
Naja, also ich meine, das ist ja eine der Grundwerte, dass wir die Unabhängigkeit der Justiz als einen Teil unserer Verfassungspraxis, aber auch der Grundlage der Verfassung unserer öffentlichen Ordnung sehen, dass eine der Gewalten sozusagen die andere so anspricht, ist schon ein Ausdruck von Missachtung, von geringer Wertschätzung, letztlich auch von geringer Wertschätzung der Verfassung gegenüber. Also das ist etwas, was man innenpolitisch auch sehen muss. Das hat ja Hintergründe, dass seine Zustimmungsraten so gering sind. Die geringsten, die, glaube ich, am Anfang einer Präsidentschaft bisher überhaupt mal gemessen wurden.
50% oder sowas,
ja, habe ich gelesen. Also das ist schon erschütternd. Ich weiß nicht, weniger erschütternd finde ich, dass es Chaos im Weißen Haus gibt. Das hat es anfangs bei Clinton auch gegeben, wenn man da nochmal nachliest. Also das kann es öfters mal, aber diese bestimmten Äußerungen, die einfach völlig außerhalb der Kleiderordnung sind, für jeden, der in einer demokratischen Realität sich positioniert, das ist schon ein bisschen erschütternd.
Ja, das muss ja gerade jemanden, der, ich muss das jetzt hier anbringen, wir haben eben drüber gesprochen, der Dr. Becker leitet ja eine Institution, die mal hier in Deutschland gegründet worden ist, um nach diesen Verheerungen des Nationalsozialismus und dem grauenvollen Krieg dann eigentlich Re-Education hier betreiben sollte, also den uns oder unseren Vorfahren dann Demokratie beibringen. Jetzt sind Sie sozusagen, die in der Enkelgeneration leiten diese Institution, die zwar unter anderen Voraussetzungen und Bedingungen arbeitet, und müssen sich Sorgen machen um die amerikanische Demokratie. Ist das so?
Da muss ich ehrlich sagen, im Gegenteil. Also man darf nicht den Fehler machen, finde ich, Trump gleichzusetzen mit der amerikanischen Demokratie, mit der amerikanischen Gesellschaft, mit dem amerikanischen System. Man kann es ja komplett umdrehen. Man kann ja sagen, die Reaktionen, die man gerade sieht, die sind doch eigentlich, die stimmen doch sehr optimistisch. Das zeigt doch, das System funktioniert.
Zum Beispiel?
Da gibt es eine Gewaltenteilung. Der Präsident ging wohl davon aus, dass er so eine Immigration-Reform durchdrücken könnte. Ging aber nicht. Ist er zweimal gescheitert. Und ich bin mir sicher, wenn er bis zum Supreme Court geht, was er ja machen will, ich bin mir nicht so sicher, ob das mehr von Erfolg getragen ist.
Nun hat er ja gerade da eine Besetzung hingekriegt, die ihn vielleicht zuversichtlich stimmt. Nun ist der Supreme Court auch unabhängig, die sind auf Lebenszeit ernannt und
ja, das ist
weiß Geschichte. Es auch nicht so richtig.
Das ist eine andere Geschichte, also eine Debatte, da können wir noch drüber reden, was im Moment ziemlich unterm Radar ist. Man redet immer über den Neil Gorsuch, über den Bundesrichter am Supreme Court, was er gerade unterm Radar sehr macht. Er besetzt die ganzen Bundesrichter gerade neu und ich glaube da strategisch in den nächsten 10, 20 Jahren, ich glaube, da setzt er gerade Weichen, die sehen wir noch gar nicht. Aber von dem Thema jetzt selbst her, also es gibt einen Widerstand innerhalb des Systems. Er kann nicht einfach, es gibt einen Kongress in den USA, also der amerikanische Präsident ist verglichen mit anderen Staatsoberhäuptern weltweit ein relativ schwacher Präsident, ein relativ schwaches Oberhaupt. Er ist sehr, sehr stark eingebunden, er kann nicht einfach durchregieren, trotz der Dekrete-Regelungen. Und das stimmt mich ehrlich gesagt, unabhängig davon, wie man es jetzt persönlich vielleicht sehen mag, ich bin kein Fan von einer bestimmten Rhetorik, ich bin kein Fan von einem bestimmten Gebaren und einen Richter dann als so-called Judge, also sogenannten Richter zu bezeichnen. Seien wir ehrlich, das geht gar nicht, aber es gibt Widerstand und er kommt damit nicht durch. Also mit anderen Sachen kommt er durch und dafür wurde er ehrlich gesagt gewählt. Also Sie sagen ja völlig zu Recht, er hat die niedrigsten Zustimmungswerte. Was mich dann doch so ein bisschen nachdenklich stimmt, unter seinen Kernanhängern, also das war... Ja, also 96% ist die Zustimmungsrate unter seinen Anhängern. Also
da könnte es vielleicht auch daran liegen, dass die noch gar nicht realisieren, dass das eigentlich nicht der Präsident ist, der ihre Interessen vertritt. Also wenn wir jetzt mal Obamacare nehmen, das ist ja sicher nicht ein Meisterwerk, soweit ich das beurteilen kann, auf der Grundlage von so Informationen, die der normale Zeitungsleser, wenn er interessiert ist, bekommen kann. Das war es ja sicher nicht. Aber Obamacare dann in Angriff zu nehmen und im ersten Anlauf dann zu scheitern, voll gegen die Wand zu fahren, im zweiten gerade mal mit Hangen und Würgen durchzukommen, aber damit im Grunde einen Teil des Klientels zu treffen, das er eigentlich erreichen wollte, die Klientel, sorry.
Herr Hüther. Ja, also da muss man, glaube ich, zwei Dinge sehen. Das eine ist, das Scheitern in der ersten Runde und auch dieses mühsame in der zweiten Runde mit Obamacare sagt eigentlich sehr viel mehr über den Zustand der Republikanischen Partei aus, die ja unabhängig von Trump seit 7 Jahren, seitdem es dieses Gesetz gibt diese Form der Gesundheitsversorgung für weite Kreise der amerikanischen Bevölkerung, die ja außen stand, das sind ja über 20 Millionen, die dann überhaupt erst Krankenversicherung bekommen haben, das nicht hingekriegt haben, in diesen 7 Jahren einen gemeinsamen Ansatz zu finden, um dann zu sagen, wenn wir wieder einen republikanischen Präsidenten haben, jetzt egal wer es gewesen, hätten die ja immer versucht, dieses Obamacare wieder zurückzudrehen, dass das hier nicht gelungen ist, weil es diese extrem rechte Gruppe aus der Tea Party-Orientierung kommt, gibt und die sozusagen der Rest, der da Moderator ist, den man auch durchaus in gewisses Kontinuum mit dem moderaten Demokraten sehen kann. Also das, glaube ich, das Erste. Also der Zustand der republikanischen Partei, der natürlich wiederum auch was mit Trump zu tun hat, oder Trump ist Ausdruck, also es wäre in einer funktionierenden demokratischen republikanischen Partei, wäre Trump nicht der Kandidat geworden. Im Übrigen bei einer wirklich funktionierenden demokratischen Partei wäre auch Hillary Clinton nicht die Kandidatin geworden. Das Interessante war ja, es war ja der Präsidentschaftswahlkampf mit den beiden unbeliebtesten Kandidaten, die es je gab. Und das ist sozusagen auch ein Ausdruck für dieses System. Also, dass er da an die Wände stößt, ist zum einen Ausdruck dessen, aber zum anderen, in der Tat, man darf jetzt nicht aus dem, wie er redet und denkt, schließt, dass die Demokratie am Ende ist, der Kongress. Und diese Struktur treibt ihn möglicherweise auch in eine Mittelposition, weil er nur dort, er kann ja rechts keine Mehrheit gewinnen, offenkundig, also mit diesen extremen Tea Party-Fuzzis, also muss er sozusagen eher zwischen den moderaten Republikanern und den moderaten Demokraten, wenn er was organisieren will, oder er geht auf ganz andere Themen raus, die wirklich nur noch die Außenpolitik betreiben und mit Beschimpfungen anderer. Dass das bei deinen Leuten bisher noch keinen Rückschlag hat, das darf man, glaube ich, auch nicht überbewerten in der Form, dass man denken sollte, die wissen eigentlich, was Obamacare für sie bedeutet. Das sind ja zum Teil wirklich prekäre Lebenssituationen, wenn sie weit weg sind in diesen sogenannten Flyover-Countries, wo man, ne, also von der Ostküste zur Westküste,
die man nie besucht, sondern
man wirklich fliegt auch, man immer drüber sagen weg, kann, warum ja. man da jetzt eigentlich auch hin sollte. Aber man darf halt nicht vergessen, das sind alles Biografien, die Erfahrung haben, dass sie eigentlich in der Industrieökonomie einen Job hatten mit gutem Einkommen, das ist weggebrochen und sie haben heute einen Job in der Dienstleistungswirtschaft. Sie haben zwar einen Job, aber das Einkommen ist geringer. Das heißt, die Arbeitslosenzahl bringt nicht zum Ausdruck, was an Problemen entstanden ist. So. Für die ist es zum Teil auch nicht erkennbar, was Obamacare bedeutet. Also es heißt ja, was er jetzt gemunden gemacht hat, er löst das von seiner Funktionsfähigkeit auf. Das System an sich war sicherlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Nur man muss immer wissen, wo wir gar nicht drüber diskutieren, dass es eine Versicherungspflicht gibt. So wie wir eine Kfz-Haftpflicht, Versicherungspflicht haben fürs Auto, sonst können Sie ein Auto nicht fahren und nicht betreiben, kriegen Sie Betriebserlaubnis nicht. Da reicht Ihnen der Führerschein auch nicht, müssen wir in Deutschland eine Krankenversicherung abnehmen. Die haben wir entweder als Sozialversicherung, also keiner ist in diesem Land ohne Krankenversicherung. Die Tatsache einer Versicherungspflicht ist vielen Amerikanern und den Republikanern schon Ausdruck von Kommunismus. So, und das muss man einfach sehen. Das ist eine völlig andere, das hat was zu tun mit einer anderen Geschichte, aber das können wir relativ schwer verstehen. Das würden wir nie so bewerten, aber das muss man einfach auch noch sehen. Deswegen sind die eher bereit, irgendwo in einem Trailerpark im Alter zu leben, weil sie ihr Vermögen auflösen mussten wegen der letzten Operation der Ehefrau des Ehemanns, wer dann noch im Alter übrig geblieben ist, statt diesen Eingriff zu akzeptieren.
Ja, wenn ich da ergänzen darf, dazu kommt ja noch einerseits genau dieses sich wehren gegen den Eingriff des Staates in meine Privatsphäre. Das können wir uns in Deutschland gar nicht so richtig vorstellen. Also das hat was mit grundamerikanischen Einstellungen über die Parteigrenzen hinweg zu tun. Darüber hinaus, es gibt einfach, und das bin ich ja fest überzeugt, das ist eine große Wählerbasis von Trump, das sind diese sogenannten Single-Issue-Voters, also diese Wählerinnen und Wähler, die an bestimmten Themen so stark festhalten, dass sie andere Themen, die vielleicht mehr am Leben dran sind, komplett ignorieren. Also die einfach so vehement gegen Abtreibung sind zum Beispiel. Das ist eine so starke Strömung in den USA, die dann sagen, Eingriffe in mein tägliches wirtschaftliches Leben, die sind mir jetzt erstmal zweitrangig. Wenn da jemand ist, der sich in bestimmter Weise äußert oder eine bestimmte Rhetorik hat oder der es dem System mal zeigt, dann unterstütze ich den erstmal, egal wie es jetzt wirklich dann rauskommt. Können wir uns hier auch schwer vorstellen, aber es ist ein anderes System.
Es gibt ja auf der anderen Seite natürlich Programme wie Medicare und Medicaid. Da hat er jetzt ja gerade auch, das kam dieser Tag heute oder gestern kam die Meldung dann auch, hat er ja praktisch Kürzungen verfügt für Leute, die also mindestens einen kostenlosen Arztbesuch garantiert bekommen haben. Man weiß das ja ohnehin, dass die Gesundheitsversorgung so gekoppelt ist an Wohlstand, an Geld, an Reichtum. Also selbst wohlhabende Leute müssen erstmal die Kreditkarte hinlegen, bevor sie die Tür zum Arzt oder die Schwelle überschreiten, auch zum Krankenhaus, selbst wenn sie den Kopf unterm Arm tragen, jetzt mal ein bisschen zugespitzt gesprochen. Also da geht er natürlich schon auch dran. Das ist, werden die Leute dann ja auch irgendwann zu spüren kriegen.
Ja, aber ich glaube, der Entscheidende, was Herr Becker auch andeutet oder gesagt hat mit dem Punkt, ist aber alles eingebettet in diese Abwehr gegenüber Washington. Also gegenüber dem Zentralstaat. Da dürfen wir eins nicht vergessen.
Und übel.
Ja, aber da dürfen wir eins nicht vergessen. Das ist ja auch bei Obama eigentlich schon so gewesen. Obama ist 2008 mit einer Wahlkampagne Yes, We Can sozusagen gegen diesen Stillstand, also gegen diese, ich sag mal, Strukturen in Washington angetreten. Und insofern ist das durchaus anschlussfähig. Also auch wenn man die sonst nicht als anschlussfähig beschreiben kann, die beiden, den jetzigen, den amtierenden Präsidenten und seinen Vorgänger. Aber in der sozusagen in der Perspektive, die sie eröffnet haben, gegen Washington, da ist es anschlussfähig und das überdeckt vieles. Und natürlich werden die am Ende auch irgendwann merken, wenn ihnen noch weniger Geld übrig ist, wenn sie noch nicht mal mehr zum Arzt gehen können, wenn die alten Sozialsysteme, die ja aus den, einmal aus den 30er und dann aus den 60er Jahren, aus den Kennedy-Reformen und dann seine Johnson-Reformen kamen, Medicare und Medicaid, wenn die dann auch noch sozusagen unterfinanziert sind, das sind die Haupttreiber im öffentlichen Haushalt. Nur man muss eins generell halt auch wissen, wir beobachten in den USA seit einer Reihe von, Jahren ist fast zu wenig gesagt, also an Jahrzehnten, ein Druck auf die Steuern. Und wenn Sie die Steuern natürlich so weit runterfahren, dann können Sie überhaupt nichts mehr ordentlich finanzieren. Also wo wir andere Fragen haben, dass wir sozusagen mit dieser Steuerquote gar nicht, überhaupt nicht so genau wissen, was wir alles damit finanzieren könnten, ist dort über Jahrzehnte ein Druck nach unten. Und das finden Sie bei zwei Themen. Dann immer wieder die Sozialversicherung, weil der Druck kommt von der anderen Seite. Die Verteidigungsausgaben fahren Sie gerne hoch sozusagen oder mit Überzeugung haben Sie auch sozusagen eine gewisse Aufgabe. Und das Zweite ist die Infrastruktur. Das ist ja Entwicklungsländerstandard, was Sie da in entwickelten Gebieten, also ich war ja die 3 Monate in Stanford, im Silicon Valley, das ist ja erschütternd. Da denken Sie ja, das ist für dieses Innovationsgebiet, wie wir es wahrnehmen, also von der Verkehrsinfrastruktur bis zur Breitbandinfrastruktur, das 4G-System ist weit Gott erbärmlicher als hier. Und das passt ja überhaupt nicht, aber die akzeptieren das. Ich meine, Sie wissen, in vielen Dörfern ist es so, wenn die Kälte einbricht, bricht die Stromversorgung zusammen. Da gibt es einen im Dorf, der hat dann irgendwie noch so einen Anlassbetrieb und dann gehen die alle dahin. Das ist im Grunde, das sind Niveaus.
Es ist wirklich dritte Welt, wenn man über Land fährt.
Und damit sind die, das ist aber irgendwie akzeptiert, die haben andere Ansprüche an den Staat. Ne? Also wir finden das, ich will sagen, unerträglich, aber das ist deren generelles Bild. Das muss man immer wissen. Trump ist schon extrem, aber er positioniert natürlich vor einem Hintergrund, den wir dann immer mit aus der Vergangenheit mitsehen müssen.
Ja. Ich würde gerne mit Ihnen noch so ein paar Schlaglichter auf andere Politikfelder werfen und Ihre Position oder Ihre Wahrnehmung dazu hören, bevor wir dann uns auch fragen, was haben wir eigentlich mit diesem Partner zu tun und wie können die Europäer, wie können die Deutschen damit umgehen und es ist ja sozusagen, er ist so wechselhaft in seinen Positionen, wie das Wetter wechselhaft sein kann. Sie haben es eben beschrieben, man kann es in der Nahostpolitik beobachten, beziehungsweise Einmischung ja oder Einmischung nein, halten wir uns aus allem raus und dann sind wir auf einmal drin. Vielleicht gucken wir ganz kurz nochmal bei der Personalpolitik, die ist in den USA ja immer schwierig, weil ein großer Teil ausgetauscht wird, nicht nur in der Regierung und in der unmittelbaren Administration, sondern es sind, glaube ich, 2.000 bis 4.000 Leute, die insgesamt gehen und andere, die kommen müssen. Und die müssen natürlich dann auch durch verschiedene Verfahren dann durchgehen. Er musste seinen Sicherheitsberater Flynn nach wenigen Wochen austauschen, hat jetzt eben den eben erwähnten McMaster schon an seiner Seite. Er hat den FBI-Chef geschasst, was ihm möglicherweise auf die Füße fallen wird, weil über allem ja der Verdacht, der ungeklärt ist bisher, steht, Russland habe Einfluss auf den Wahlkampf genommen. Was ist da Ihre Sicht drauf? Vielleicht fange ich mal mit Ihnen, Herr Becker, an.
Also er hat zumindest ein ungewöhnliches Personaltableau aufgelegt. Also es sind Leute, die man vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht auf dem Schirm gehabt hätte, jetzt nicht die klassischen Berufspolitiker, aber das ist genau der Punkt, den er ja gemacht hat. Also er ist eigentlich kein Politiker. Er ist kein Politikertypus und das Team, was er aufgestellt hat, also das ist ja schon positiv überraschender, als man gedacht hat. Das sind also gerade die Militärs, die er eingesetzt hat, das sind, würde ich jetzt sagen, grundintegre Leute, die, glaube ich, ihm schon sehr auf die Finger schauen. Also wenn das stimmt, was man jetzt so hört und liest in den letzten Tagen, dann hat er ja, sind jetzt nicht seine Minister, aber dann hat er in der Geheimdienst-Community ja womöglich gefragt, ob man ihm ein Positivzeugnis in bestimmten Geschichten ausstellt und da wurde sich geweigert. Also ich glaube, er hat sich da ein Team rangeholt, was in dem Sinne gut ist und Ja, also das sind die Leute, die wir sehen. Die anderen Leute, die finde ich viel spannender. Die 4000 Leute, die Sie erwähnt haben, die, das muss man sich in Deutschland mal vorstellen, wenn hier ein Regierungswechsel stattfindet, wird ja nicht der ganze Beamtenapparat komplett ausgetauscht. Die werden dann womöglich versetzt, die wechseln dann das Ressort, aber da werden jetzt nicht 4000 Leute entlassen und der Regierungsapparat ist auch nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr unfähig zu handeln. Also 4400 Leute, viele von denen sind immer noch nicht besetzt. Viele von denen sind immer noch acting, also die alten Obama-Leute. Die Frage ist dann wirklich, wer darf da eigentlich gerade Entscheidungen treffen? Und es sind ja nicht die Minister, die ganzen politischen Richtungen setzen. Die sind die Sichtbaren. Aber wer führt es dann aus? Mit wem haben andere Regierungen Kontaktpunkte? Mit wem kann man Agenten abstimmen und so weiter? Da gibt es im Moment einfach eine große Lücke noch. Und das dauert einfach und das zieht sich länger hin als bei früheren Regierungen und es stellt sich einfach die Frage, ab wann hat man eigentlich den Punkt, wo man sagen kann, wir wissen jetzt, mit wem wir in jedem Punkt reden können. Und das finde ich spannend, das zieht sich noch hin.
Sie waren jetzt gerade 3 Monate in Stanford. Aus dieser Innensicht heraus, ist das übliche Geholpere eines Machtwechsels, die sich die Weltmacht USA ja praktisch alle 4 bzw. 8 Jahre spätestens leistet, was schon auch erstaunlich ist. Und so gewissermaßen 3 Monate, 10 Monate quasi Betrieb im Behelfsverfahren, das schüttelt ja jeden ordentlichen Deutschen, der auch in der Behörde oder behördenähnlichen Strukturen sich auskennt.
Ja, also das hat jetzt weniger mit, also in Stanford ist die Sicht natürlich eine höchst kritische. Sie können sich vorstellen, ich war während der Wahlzeit da und während des Wahltags, dass in Stanford und in Kalifornien insgesamt, da ist quasi die Welt zusammengebrochen, weil man das gar nicht für vorstellbar gehalten hat, dass dieser Trump diese Wahl gewinnen könnte. Die man dann traf, sagten, für sie sei ja damals Reagan schon eine Überraschung gewesen, aber gemessen an Trump würde Reagan im Nachhinein ja zum Heiligen. Also das muss man von daher sehen. Was wir jetzt wirklich beobachten, ist, dass es sehr tiefer greift. Also es hat, und das wissen wir aus vielen Gesprächen aus den Einheiten heraus, bis in die Notenbank hinein, so nach der Wahl, kamen Teams rein in die Häuser und haben gesagt, du bist nicht mehr dabei, du bist nicht mehr dabei, du bist nicht mehr, du auch nicht. Ohne dass man sozusagen konstruktiv gesagt hat, wer denn jetzt da kommt. Das heißt, man hat
erstmal
sehr viel tiefer und hat jetzt ganz viele, zum Beispiel das Grundproblem im Auswärtigen Amt ist, im State Department, dass die Abteilungsleiter immer noch nicht besetzt sind. Wenn Sie hier in Deutschland, ob das mit der Botschaft in Berlin ist oder mit den Generalkonsulaten zu tun haben, sind völlig führungslos. Die wissen, die haben keine Orientierung. Nun ist ja in dem Budgetplan sogar vorgesehen, den Auswärtigen Dienst da die Mittel 30% zu kürzen. Wie das funktionieren soll, weiß ich nicht. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal in Washington war, das war während meiner Tätigkeit als Generalsekretär im Sachverständigenrat, so ein Besuchsprogramm der USA. Und da war ich in der Abteilung, die für Deutschland zuständig ist. Man muss sich vorstellen, dass es im State Department noch nicht mal eine differenzierte Europaabteilung gibt. Da ist sozusagen Deutschland zusammen mit ein paar anderen Ländern, wird von ein paar Leuten betreut. Auch das gilt grundsätzlich. Also wir sind ja auch, das darf man nicht vergessen, das ist, wenn wir jetzt bei Trump uns manchmal denken, ach, der hat kein Interesse an Europa oder so. Das war auch schon, das hat sich auch schon länger angedeutet und es ist nicht der erste Fokus.
Das ist ein Prozess, der seit Ende des Kalten Krieges
und auch bei Obama, klar mit der Verschiebung von Verantwortungen. Ja. Es war ihm schon, also,
und die Optik mehr nach Südostasien oder in den asiatisch-pazifischen Raum.
In den pazifischen Raum hinein und dann zu sagen, Europa sortiert euch mal selbst. Das kann man auch als einen gewissen Prozess des Erwachsenwerdens von Europa begreifen.
Entlassung in die Mündigkeit.
Ja, in gewisser Weise ja.
Gut. Ja, aber trotzdem, ich meine, das ist natürlich also eigentlich immer noch spektakulär. Das ist nicht der erste Präsidentenwechsel, den ich jetzt so beobachte als Journalistin oder als Zeitgenossin auch oder so, wie holprig das jetzt auch läuft. Ne?
Ja, also man fragt sich auch, wo sind die nächsten Figuren, die eigentlich noch benötigt werden. Ne? Also das wissen wir immer noch nicht. Es gab dann viel Gemunkel darüber, dass die halbe Familie da im Weißen Haus irgendwelche Beraterfunktionen hat. Das ist wiederum auch nicht so ungewöhnlich, wenn wir an Clinton denken. Er hatte damals ja seine Ehefrau Hillary beauftragt mit dem Thema Krankenversicherung, was dann gescheitert ist.
Gescheitert ist, ja.
Also sowas hat es immer schon gegeben, dass das jetzt die Tochter ist. Was aber von außen, das ist natürlich auch in den USA ein Thema, das kann eine deutsche Politik nicht thematisieren, aber was wir als Bürger natürlich sehen können, wenn die Grenze zwischen öffentlicher Verantwortung und privatem Geschäft nicht sauber gezogen wird. Und da hat man hier den Eindruck, dass hier wirklich die Präsidentschaft auch umgarnt ist von einem, ich sag mal, privat gedachten Geschäftsmodell. Und das ist natürlich, das kann man in vielen Dingen buchstabieren, dass, wie er sich da nur so zurückzieht aus dem Unternehmen, das er aufgebaut hat, wie die Tochter da mitmacht, wie die, ne? Also das sind all, und der Sohn, der Schwiegersohn, der ja auch aus einer sehr also zumindest, sagen wir mal, strafrechtlich, wie, so will ich es mal nennen, fragwürdigen Familie kommt. Der Vater ist ja in, glaube ich, New Jersey unter Anklage gekommen und der republikanische Senator dort, den Namen jetzt nicht geeignet, etwas kräftigere, war eigentlich im Transition Team, ist aber relativ schnell aus dem Transition Team rausgeflogen. Der Chris Christie aus dem Transition Team rausgeflogen, weil man sozusagen den Bezug, klar, das war die Deutung, die ist auch nie richtig widersprochen worden, dass man ihm nach, dass er damals zugelassen hat, dass gegen den Vater von Kushner das Strafverfahren eingeleitet wurde. Also das ist schon alles irgendwie ziemlich schmierig. Das, glaube ich, kann man schon sagen.
Dann beschreiten wir doch mal oder betreten mal das Feld, das ist, haben wir ja schon verschiedentlich angesprochen, das Feld der Außenpolitik. Wir haben ja damit auch begonnen, denn im Moment befindet er sich ja eben auf Reisen im Nahen Osten und jetzt eben in Europa. Da haben ja also spektakuläre Kehrtwenden stattgefunden. Syrien, nachdem Assad Nervengas eingesetzt hat, sieht Trump die Bilder. Die rote Linie ist überschritten. Gut, das hatten wir auch bei Obama schon gehabt. Da ist aber nichts draus gefolgt damals, das muss man sagen. Trump ist dann konsequent gewesen und hat dann Cruise Missiles dahin geschickt. Bevorher hat er wirklich jegliches Eingreifen ja abgelehnt. Die Verhältnisse zu China oder NATO, Russland, entgegen seiner Rhetorik, 180 Grad Kehrtwenden. Was steht dahinter? Ist der ein rein impulsiver Handelnder? Wird er nicht? Wo sind die Kräfte, die ihn da lenken, außer den beiden Generälen vielleicht, die versuchen, da Struktur reinzubringen, weil sie auch denken, das könnte für die Vereinigten Staaten als Weltmacht und auch als Militärmacht irgendwann heikel werden? Was denken Sie?
Ich glaube, er ist jemand, also er, ich wiederhole es gerne nochmal, er ist kein Politikertypus, kein typischer, er ist jemand, der, man merkt, wie er dazulernt. Also ich glaube, er ist ein Präsident, der dazulernt und der öffentlich reflektiert, wie er dazulernt. Also der sich auch nicht zu schade ist. Wenn man da was Positives sehen will, im einen Moment sagt er, NATO ist obsolet, im anderen Moment sagt er, nee, ist doch nicht so, ist doch nicht obsolet. Wer macht das denn sonst? Also das kann man als konfus, als willkürlich sehen, das kann man aber auch als öffentliches Eingeständnis sehen, dass man sich vielleicht vertan hat. Also wenn es irgendwas gibt, was wir im Moment bei ihm sehen können, dann ist es die Unberechenbarkeit. Das macht schwieriger, ihn einzuschätzen.
Ich glaub, das ist ja positiv, dass Sie sagen, er ist ein lernendes System. Die Unberechenbarkeit, finde ich, hat was sehr Bedrohliches, gerade wenn es um internationale Beziehungen geht. Nun eben auch zu Kräften, die ihren eigenen Geltungsanspruch haben oder sagen wir in Bezug China, Nordkorea oder so, dann eben auch in sehr heiklen Weltgegenden sich dann bewegen.
Das mag lustig wirken dann, wenn man sagt, er lernt dazu, das hat ein komisches Moment natürlich. Aber er gilt, so habe ich es mehrfach gelesen, als jemand, der dann auch doch zuhören kann, wenn man in seiner Sprache redet, wenn man auf einer bestimmten Ebene mit ihm redet, vielleicht emotional. Er hat mit der Kanzlerin oft telefoniert. Er hat ihr, glaube ich, auch zur Saarlandwahl gratuliert, die aus amerikanischer Sicht völlig irrelevant ist. Aber er ruft die dann an und ich glaube ganz ehrlich, rein menschlich, der wollte dann vielleicht mal reden. Und der holt sich Tipps und er hört zu. Und das ist ja erstmal positiv.
Er wollte auch vielleicht was wieder gut machen.
Womöglich.
Hat man ihm
also
gesagt.
Ich glaube, er lässt wirklich irgendwie ja trotz manchmal auch von Kehrtwenden, die Sie angesprochen haben, am Ende doch wieder alles irgendwie in der Schwebe. Nicht? Also die Kanzlerin ist da. Sie reist zurück. Er sendet einen Tweet ab. Er hätte ja tolle Gespräche geführt, aber Deutschland schuldet der NATO Geld.
Das, was man so in 140 Zeichen sagen kann.
Da fragt man sich, ist das jetzt nur so Einfall der Sekunde, wieder irgend so eine Kombination von zwei Dingen, die nicht zusammengehören, weil die NATO hat keine Schulden, keine Forderungen gegen Mitgliedsländer, sondern das sind ja sozusagen Definitionen von Finanzierungsansätzen und die Länder liefern da mit und das ist eigentlich absurd. Ja? Und dann, dann urplötzlich gratuliert er zur Saarlandwahl, als wenn das in den USA, das interessiert ja wirklich niemanden dort, ja, auch bei uns ist es ja nicht jetzt wirklich das größte Bundesland, sagen wir es mal zumindest so. Also da bleibt alles irgendwie in der Schwebe und auf der anderen Seite, ich glaube, das ist das eine. Das zweite, er hat keine Beharrlichkeit an Themen, die ihn nicht wirklich interessieren. Also dann mal Syrien, dann wird er mal gebombt. Aber eigentlich ist die Herausforderung, wie eben angedeutet, er müsste das Syrien-Thema jetzt wirklich ernst nimmt. Und das hat, kann man auch Obama vorwerfen. Es hilft hier nichts, die Russen zu verprellen. Du kriegst Syrien nur befriedet, wenn mit den Russen irgendeine gemeinsame Interessendiskussion stattfindet, die abgeglichen werden können. Wir müssen hier im Sinne der Menschen zu einer anderen Gestaltung dieses Raumes kommen und die Interessensphären irgendwie definieren, damit das gelingt. Das ist aber etwas, was überhaupt noch nicht liefern musste. Ein beharrliches Bearbeiten eines Themas mit mühsamen Verhandlungen. Und das ist bei ihm nicht wirklich zu erkennen. Ich meine, nehmen Sie mal jetzt die Berichterstattung über die Vorbereitung des NATO-Gipfels. Die sind ja auch putzig, wo dann die einzelnen anderen Staatsregierungschefs die Mitteilung bekommen, nicht länger als 3 Minuten, besser nicht länger als 2 Minuten, vielleicht doch noch etwas kürzer nur zu reden. Ja. Das scheint so zu sein. Sie müssen mal gelegentlich, wenn Sie längere Sequenzen von Pressekonferenzen bei ihm beobachten, wenn die Kamera nur auf ihn gerichtet ist und wie er anderen zuhört, haben Sie wirklich den Eindruck, nach einer gewissen Zeit wird irgendwie das Licht aus. Also das klingt jetzt ein bisschen viel, aber es scheint wirklich ein Problem zu sein. Das heißt aber auch, nachhaltiges Arbeiten scheint mir bisher nicht so der Prägematerial.
Das ist natürlich jetzt nochmal eine interessante Ergänzung zu dem, was Sie doch auch eher optimistisch eben, Herr Becker, gesagt haben. Die Frage ist doch dann umso wichtiger, welchen Apparat hat er hinter sich und wie gut funktioniert der Apparat. Da kann man sicher auch immer noch Zweifel haben und vor allem ist es ein lernendes System, was sich jetzt allmählich erst aufbaut und es braucht eine ganze Zeit lang in einer weltpolitischer nun wirklich aufgeheizten, allerschwierigsten Situationen von Ökonomie bis zu den Bedrohungskonstellationen an allen möglichen Weltgegenden. Also ich habe eben schon mal Nordkorea kurz erwähnt, aber das ist ja nicht das Einzige und ich meine Mittlerer und Nahe Osten, das würden wir jedenfalls immer so formulieren, ist ja wirklich ein extremes Pulverpass, wo wir uns eigentlich ja dann einen NATO-Partner, wenn wir jetzt die NATO-Perspektive wünschen, in den Vereinigten Staaten wünschen, der verlässlich ist, konsistente strategische Positionen entwickelt, die aber nicht sichtbar werden. Die waren jetzt die 3 Monate da und haben ja nicht nur die Stanford-Perspektive gehabt, sondern eben auch ihre Antennen alle ausgefahren, was so in den USA geredet wird.
Ich meine, das Problem ist damit, Sie haben sozusagen eine Präsidentschaft, die eigentlich nicht wirklich außer einem so diesem Thema, ich sag mal, Auslandsdefizit, wo so ein paar Dinge aufgerufen werden und gegen den Iran, aber keine Konturen wirklich erkennen lässt. Was will sie eigentlich wirklich? Welchen Gestaltungsanspruch hat diese Weltmacht? Heißt natürlich, dass umgekehrt alle anderen, die auf die Kooperation mit dieser Weltmacht angewiesen sind, auch in so eine Schwebesituation hineingeraten. Also was machen sie dann, wenn die zentralen Posten nicht besetzt sind? Früher erinnere ich mich, wenn man dann, was weiß ich, ist Wahl gewesen, der Präsident hat gesagt, okay, da kennen wir schon ganz viele aus früheren Strukturen, die dann wieder, weil, was weiß ich, weil man die von der alten Bush-Administration Senior beim Junior dann wieder kannte oder umgekehrt von Obama dann zu den Leuten, bei denen er auch auf Clinton erfahrene Leute zurückgriff. Das heißt, die Partnerländer konnten sich darauf einstellen. Das Problem ist, dass die den Schwebezustand, den er verursacht, auch bei allen anderen Schwebezustand auslösen. Sie wissen da nicht genau, wo packen sie an. Und ich finde, das ist für die Politik eine große Herausforderung. Die Kanzlerin hat das nach meinem Dafürhalten bisher außerordentlich klug gemacht, relativ frühzeitig hinzufahren, nicht als Erste, auch ganz klar, also auch nicht wie Frau May sich da anzubiedern oder für Abe, sondern klare Positionen zu bereiten, aus der Klarheit aber auch Perspektiven abzuleiten und dann halt Ungewöhnliches zu tun. Dann muss man halt gucken, wenn die Tochter eine bedeutende Figur ist, so wie es Hillary Clinton bei Bill Clinton auch war, dann muss man halt die Gespräche dort führen. Ich finde halt im Augenblick dann außer dem Außenminister, den ich auch nicht ständig, also Gabriel war jetzt wieder drüben, auch das ist richtig. Also sie müssen im Grunde diese Kontakte intensivieren, damit sie nicht selbst in einen Schwebezustand verfallen und sich von dem Schwebezustand prägen lassen, den er verursacht.
Können wir noch einen kurzen Blick richten auf das interessante, aber natürlich auch belastete, jetzt eben durch so viel Verdacht belastete Verhältnis zu Russland? Inwiefern? Ich meine, was ist mit den Geheimdienstinformationen, die ja da mal gegenüber Lavrov, die ja gar nicht seine waren, also nicht des amerikanischen, sondern die ja von den Israelis stammten, dann mal aus welchen Motiven auch immer, Großmannssucht oder was es auch immer sonst sein kann oder vielleicht sozusagen es schmiert, hilft, all die Beziehungen zu verflüssigen. Also was ist von so einem Auftritt zu halten? Und ich meine, Putin nutzt es ja dann aus, indem er dann anschließend großzügig ihnen ein Hilfsangebot, wie peinlich, dann unterbreitet. Wie steht da der amerikanische Präsident da? Also ich meine, eigentlich muss er doch auch an sein Bild denken. Er ist doch sicher sehr eitel, das ist nicht zu nahe getreten. Ne? wenn ich das sage. Was denken Sie, Herr Becker?
Das Schwierige ist, dass man im Moment ja wirklich einfach nicht weiß, was von dem man, das, was man hört oder glaubt zu wissen, jetzt tatsächlich dann nachweisbar ist. Oder, also es geht, die Frage geht ja in Richtung von, das vermute ich mal, geht das in Richtung Impeachment? Ist das bedrohlich für ihn, dass da einige Sachen wahrscheinlich gelaufen sind, die womöglich unlauter sind oder die wir empörend finden? Stimme ich Ihnen vollkommen zu. Die Frage ist, was ist davon letzten Endes nachweisbar? Was ist davon wirklich schwarz auf weiß? Also um das Thema Impeachment mal vorwegzunehmen, um da hinzuspringen. Ich glaube, das ist so ein klassisches Thema, was wir aus Deutschland, also wir kennen ja das konstruktive Misstrauensvotum, im Bundestag brauchen sie 2/3 Mehrheit und da geht es dann, das kann man politisch spielen, um es mal so zu sagen.
Ja, und wenn man die Hürde genommen hat, dann ist alles
ganz
easy.
Genau. In den USA, das Impeachment ist kein konstruktives Misstrauensvotum, da müssen sie wirklich ad personam, sie müssen wirklich nachweisen, dass diejenige Person nachweislich eine Straftat begangen hat. Und ich glaube nicht, dass das in dem Maße so passieren wird. Also ich glaube, uns kann da vieles empören und ich reihe mich da durchaus ein. Aber ich weiß nicht, ob die Hürden, also nicht umsonst gab es noch nie ein funktionierendes Impeachment bei Präsident Nixon. Also wär's so dazu gekommen, wenn er nicht zurückgetreten wäre.
Ja. Aber da war die Beweislage aber auch so erdrückend.
Da war sie so erdrückend. Ja. Die Parallele wird jetzt natürlich gezogen. Ich finde es schwierig zu sagen, ob, also ich sehe es nicht kommen, ehrlich gesagt.
Aber so ein hängendes, sozusagen die hängende Drohung oder so ist natürlich für eine Präsidentschaft auch kein guter Zustand.
Genau,
ne?
Um da ganz schnell einzuhaken, das finde ich ehrlich gesagt viel, viel kritischer und schlimmer, also für das Amt, die Würde des Amtes. Also ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, dass jetzt 4 Jahre lang womöglich oder 8 Jahre womöglich da immer wieder so ein Geschmäckle mithängt und die Leute anfangen, über den Präsidenten zu munkeln und dann ist er irgendwann weg. Also die Frage ist, was ändert das an der politischen Kultur? Was ändert das an der Würde, an dem Respekt vor diesem Amt, was ja eigentlich ein quasi heiliges Amt in den USA ist? Und auf einmal wird sich da mokiert, das gab es unter Bush Junior auch schon, aber nicht so stark und nicht so schnell. Und das finde ich ehrlich gesagt für die ganze politische Diskussion sehr, sehr schwierig.
Also ich glaube, der entscheidende Punkt ist dann diese Respektlosigkeit oder nicht mehr Wertschätzung vom politischen Gegner dem Präsidenten gegenüber. Das haben wir ja seit geraumer Zeit beobachtet. Manche sagen, das ist mit der Clinton-Wahl die große kulturelle Veränderung in den USA gewesen, dass die beiden Parteien nicht mehr in einem normal zuträglichen Maße zum Konsens finden. Oder zum Kompromiss, nicht zum Kompromiss, also zu einer gemeinsamen gestaltenden Lösung. Die Wahl von Clinton ist von Seiten der Republikaner als Irrtum verstanden worden und das hätte nicht passieren dürfen. Da gab es damals auch diesen unabhängigen Abgeordneten Ross Perot. Aber es ist so gekommen. Aber seitdem, und dann kamen diese Whitewater-Geschichten und diese Versuche, Clinton zu impeachen, aber die Verhärtung der Fronten zwischen den beiden Parteien führt auch dazu, dass sozusagen auch Obama wenig Handlungsspielraum hatte. Er war nun auch kein besonders geschickter, wie soll ich sagen, Dealmaker, ist jetzt bitte nicht misszuverstehen im Sinne von Trumpschen Sinne, aber einer, der auch einen Kompromiss finden kann mit dem Gegner, auch da aus seinen Reden, die immer eine hohe ethische Flughöhe hatten, aber manchmal halt zu weit von dem politischen Handeln wechseln. Ich muss ja mit konkreten Leuten, die konkrete Interessen haben, weil sie aus Wahlkreisen kommen, irgendwie zum Ergebnis kommen. Und das funktioniert nämlich. Deswegen, was ich in den USA auch erlebt habe, was auch da die Kollegen an der Fakultät deutlich adressiert haben, wir haben eigentlich eine Verfassungskrise. Die amerikanische Verfassung funktioniert oder setzt voraus, dass die beiden großen Parteien in einer gewissen Weise immer auch wieder eine Kompromissfähigkeit haben. Wenn sich das so verhärtet, wie das jetzt seit über 20 Jahren der Fall ist, dann verlieren sie den Gestaltungsspielraum, dann ist für den Rest der Amerikaner nach dem Motto, Washington funktioniert nicht, dann haben sie genau den Prozess, der bei Obama begonnen hat, gegen Washington, mit dem Yes, we can, der sich bei Trump fortsetzt, eine Wahl gegen Washington, das setzt schon am Kern an. Also man kann zwar sagen, irgendwie funktioniert dann die Gewaltenteilung noch, aber die Gestaltung von Politik funktioniert nicht mehr. Also wenn es nur darum geht, Gewaltenteilung zu organisieren, das klar, dann wird das, ich glaube auch, dass die im Supreme Court sitzen, wenn sie im Amt sind, ihrer Verfassungsverantwortung gerecht werden. Aber was nicht mehr wirklich gelingt, ist Gestaltung von Politik.
Liegt es auch daran, das konnte ich immer wieder lesen und daraufhin wurde auch öfter aufmerksam gemacht, dass es praktisch so ist, dass inzwischen die beiden Lager auch gar nicht mehr miteinander kommunizieren. Dass also auch die Anhängerschaften sich so in ihren eigenen, ja, Blase ist inzwischen so ein Wort, was dafür gerne benutzt wird, in ihrem eigenen Milieu bewegen und auch nur noch in ihren eigenen Kommunikationsräumen sich befinden, sodass da über die Trennwände hinweg keinerlei Austausch mehr stattfindet. Ist das ein Bild, was den Zustand zutreffend beschreibt oder eine Beobachtung, die mindestens einen Hinweis darauf gibt, wie so etwas dann zustande kommen kann? Wie würden Sie das einschätzen, jetzt auch nach den 3 Monaten oder eben also Sie auch aus Ihrer Kenntnis?
Ich glaube, man muss ein paar Ebenen unterscheiden. Das eine ist die Ebene der politischen Akteure in Washington. Ja. Wer ist noch bereit und in der Lage, irgendwie einen Kompromiss zu finden? Da gibt es sicherlich bei den Gemäßigten beider Parteien, aber das reicht dann vielleicht nicht mehr. Das ist der Punkt. Es reicht vielleicht nur, um irgendetwas abzuwehren oder das Schlimmste zu verhindern, aber eine positive Gestaltung kriege ich so nicht hin. Was man nicht verkennen sollte, das kann unten sozusagen auf der Ebene der Wähler, der Bürger, nochmal ganz anders aussehen. Berichte haben, die ich dann da bekomme, auch gesagt, naja, da hat es durchaus auch eigentlich richtig Rechte oder Konservative gegeben, die damals Obama gewählt haben, weil das Dominante für sie war, dass er gegen Washington war. Also wenn so nach dem Motto, wenn ich die Stimme ihm gebe, dann sorge ich dafür, dass der Laden nicht funktioniert, weil die anderen mit ihm nicht können. Also es gibt da manchmal ganz eigenartige Allianzen, die sich dann schmieden. Was man, glaube ich, noch sehen muss, es gibt einfach auch, und die Sorge, letztens noch mal in einem kleinen Kreis ein amerikanischer Kollege ausgedrückt, es gibt auch eine erhebliche Bewaffnung natürlich der Bürger. Ich meine, das zweite Amendment der Verfassung, dass sie diese Waffe haben können, ist ja nicht nur, dass sie die da haben, sondern sie wird auch genutzt. Und es gibt eine Militarisierung auch in weiten Kreisen, gerade derjenigen, wo wir sagen würden, der Abgehängten, der mit prekären Lebensverhältnissen. Und wenn es zu einem, ich glaube es nicht, dass das so kommt, aber wenn es zu einem Impeachment käme, könnte das noch mal ganz innere Unruhen oder Konsequenzen haben. Das muss man mit im Auge haben. Deswegen ist die Frage, wie durchsteht er eigentlich diese 4 Jahre der Präsidentschaft? Schafft er es am Ende, das wäre ja noch die positive Variante, aus manchen Hinweisen, und Herr Becker, Sie haben es auch erwähnt, kann man das ja ableiten, doch so viel Kompromissfähigkeit aufzubringen, weil er einen Gestaltungsanspruch für mindestens irgendwas hat? Oder will er überall gegen die Wand laufen und nach 4 Jahren vor den Wähler treten? Also wir müssen aber ganz anders ran. Ob er dann Zustimmung bekommt, weiß ich nicht. Also das wird die eigentliche Frage sein, abgesehen von dem Schwebezustand, den er international unverändert immer noch organisiert. Hat er einen Anspruch, was zu gestalten, oder läuft er gegen die Justiz, läuft er gegen die Rechten bei den Republikanern, gegen die Demokraten, dann wird er nichts gestalten können.
Das ist keine gute Vision.
Es bleibt die Frage, er ist ja, da er nicht ideologisch verortet ist, sondern es ist bei bestimmten Dingen, mag man, die Hoffnung stirbt zuletzt, auch hier, durchaus die Perspektive haben, dass es dann einen etwas weitergehenden Lernprozess, ich meine, es war ja auch putzig, wer dann vor die Presse trat und gesagt hat gar nicht gewusst, dass das Thema Gesundheit so komplex ist. Ja. Und vorher hält er da die tollsten Reden im Wahlkampf, also dieses Obamacare, hätte ein super tolles neues System, nichts hat er. Ja, ich meine, das muss man ja auch mal sehen.
Jetzt haben wir doch gehört, was er also nach seinen Gesprächen mit Abbas und mit Netanyahu gesagt hat. Er sagt, es muss Ausgleich stattfinden und die beiden müssen es finden und jetzt muss es eigentlich nur noch passieren. Also das führt bei mir dazu, dass ich mich bestätigt fühle in meinem Vorurteil, dass da vielleicht auch ein eher schlichtes Gemüt, das sich gerne in 140 Zeichen dann auch ausdrückt und damit dann aber auch am Ende seiner Argumentationskette ist, dann artikuliert. Ich habe ein Vorurteil. Aber bisher wird eben das bestätigt und ich frage mich, wie man da eine Präsidentschaft dann mitmachen kann und was das dann für die Verbündeten oder die Partner dann eben auch bedeutet.
Also beim schlichten Gemüt würde ich widersprechen, es ist naheliegend. Das ist natürlich naheliegend, wenn man dann auch seinen Duktus analysiert, dann sagt irgendjemand, er redet wie ein Kind. Das ist ja alles nachvollziehbar, das ist ja auch lustig. Aber irgendwie ist
also
er
so weit würde ich nicht gehen, aber gut, dass Sie das jetzt mal so zuspitzen.
Genau, irgendwie ist er ja dahin gekommen, wo er hingekommen ist. Es ist ja die Frage auch, weiß man bis heute nicht, ist er eigentlich ein erfolgreicher Businessman oder nicht? Das weiß man ja heute nachweislich noch gar nicht so. Aber irgendwie hat er wohl irgendeinen Erfolg im Wirtschaftsbereich gehabt, mit guten Startvoraussetzungen. Er wurde gewählt, er hat diese Kampagne als Außenseiter hinbekommen. Also ich rede jetzt immer nur positiv, worauf ich aber... Worauf ich hinaus möchte, ich glaube, er ist noch nicht wirklich in dieser Realität angekommen, wie man das als Politiker so macht. Das ist, jetzt wurde das Wort Dealmaker.
Ist er nicht ein Antipolitiker? Also eigentlich inszeniert er sich da auch selber als Antipolitiker. Ich bin nicht einer von denen da in Washington, die in ihrer Blase leben, sondern er lebt in einer anderen, nach meiner Wahrnehmung, aber ich weiß, was die Leute denken und was für die Leute gut ist.
Ja,
ist das nicht so?
Ja, natürlich. Also es gibt in den USA, das ist ja auch spezifisch am Wahlsystem in den USA, es gibt diese Staaten, die sind völlig klar blau, also demokratisch oder völlig klar rot, republikanisch. Da geht ein Kandidat einfach nicht mehr hin. Also auch eine Hillary Clinton in ihrer Kampagne hat die klaren roten Staaten, das lohnt sich nicht. Da fährt man nicht hin. Also hier in Deutschland im Bundestagswahlkampf, da guckt man sich jeden Ort mal an oder jede Region. In den USA ist das anders. Trump hat sich manche Regionen einfach angeguckt und das ist, glaube ich, ein Grund, warum sich manche Leute in diesem sogenannten Flyover-Country dann doch ernst genommen gefühlt haben.
Sie fühlten sich wahrgenommen, endlich mal von einem.
Natürlich hat er eine völlig andere Realität. Ich meine, der ist Multimilliardär, vermeintlich, man kennt ja seinen Kontostand nicht, aber der wird wohl irgendwie reich sein.
Irgendwie muss der doch mal auch offenlegen, oder?
Müsste eigentlich, aber es interessiert ja keinen außer den Journalisten, hat er ja gesagt. Also, nee, aber Scherz beiseite. Also der wird wohl reich sein. Der ist natürlich völlig abgesetzt, abgehoben von der normalen Bevölkerung, aber er weckt ein bestimmtes Gefühl. Und das ist ja der Punkt. Es geht bei seinen Wählern, die ihn gewählt wurden, rein um Gefühl. Es geht um dieses Gefühl, make America great again. Also man stellt sich doch die Frage, so ein großartiges Land, so ein wirtschaftlich tolles Land, was gerade die Krise überwunden hat, wo es doch eigentlich vorwärts geht. Warum muss man da wieder great werden? Ja, das ist 80er-Jahre-Duktus, das ist Ronald Reagan, erster Wahlkampf. Das ist dieses Gefühl, also letztens habe ich irgendwo gelesen, man könnte das auch übersetzen als Make America Right Again. Das ist dieses alte 50er-Jahre, 60er-Jahre-Denken, so schön, wie es vermeintlich romantisch doch mal war. Dieses Gefühl hat der geweckt. Und das haben wir in Deutschland auch gemerkt, wenn jemand ans Gefühl appelliert, dann muss er eigentlich keine Fakten mehr liefern. Dann hat er so ein gewisses vages Etwas, wo er dran angreifen kann.
Ja, dazu gehört natürlich auch sein Verhältnis zu den Medien, sein Verhältnis zu den Journalisten. Dazu, wir müssen das jetzt hier nicht vertiefen. Mhm. Fake News und sowas, das ist sozusagen alles Verleugnung in meiner Sicht von Realitäten, die stören. Das muss ein störungsfreies Bild geben. Und alles, was da reingrätscht oder so, ist nicht von dieser Welt und hat keine Daseinsberechtigung. Aber, und da müssen wir jetzt natürlich dringend mal drauf kommen, was heißt das im Grunde für die deutsch-amerikanischen, für die europäisch-amerikanischen Beziehungen? Und wenn wir jetzt mal vielleicht einen engeren Fokus nehmen, als Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, nichts ist ja, glaube ich, mehr Gift für die Wirtschaft und für wirtschaftliche Beziehungen als unsichere politische Verhältnisse. Weil Wirtschaftsbeziehungen, wirtschaftliches Handeln ist auf Durchsicht und Klarheit angelegt. Man möchte ja etwas investieren und möchte dann irgendwann am Ende einen Erfolg erzielen und am Ende auch ein positives Ergebnis, einen Profit haben. Das ist ja nun mehr als Gift eigentlich für wirtschaftliche Beziehungen, die auf Austausch an sind. Und wir haben ja eine Menge mit die deutsche Industrie, mit der amerikanischen. Wir haben auch Unternehmen dort in beträchtlichen Prozentsätzen. Was heißt das? Was sagen die Mitgliedsverbände?
Ja, also das ist ja ist eher die Frage auf der Ebene der Unternehmen, welche Entscheidungen treffen. Zunächst stellen wir mal fest, dass die aus dieser politischen Unsicherheit normalerweise abzuleitenden Effekte nicht eingetreten sind. Weder aus dem Brexit, also wir sehen zwar veränderte Investitionsabsichten Richtung Großbritannien, wir sehen auch Einbrüche beim Handelsaustausch zwischen Deutschland und Großbritannien, aber nicht, dass es irgendeinen jetzt hier so beeinträchtigt, dass wir eine andere volkswirtschaftliche Gesamtrechnung machen müssten. Und es gilt auch für die USA. Man kann zwar sagen, dass das BIP eingebrochen ist, das ist nämlich im ersten Quartal relativ schwach gewesen in den USA, aber die eigentlich zu erwartenden für die Weltwirtschaft, wie sie von Ihnen zu Recht beschriebenen Effekte, Gift kommt aus der Unsicherheit, haben sich nicht ausgewirkt. Der deutsche Export in die USA steigt an und ist auf neuen historischen Höchstwerten. An der Stelle wird er auch am Ende scheitern. Weil heute noch anders als in den 80er Jahren, als Ronald Reagan angetreten ist, die Verflechtungen, wie Sie sie angesprochen haben, so sind, dass die Spezialisierungsmuster dazu führen, dass die Dinge, die wir in die USA exportieren, jetzt nehmen wir mal die Autos aus, können Sie aber mit den amerikanischen Autos fahren, wenn Sie es unbedingt machen wollen, aber ich sage mal, das, was Sie im Maschinenbau, im Anlagenbau, in der Pharmazeutik, was aus Deutschland kommt, hat im Wesentlichen ein Alleinstellungsmerkmal. Also wenn ich Kollegen frage, die ich im Mittelstandsbeirat beim BMWi treffe, die so bestimmte Anwendungen in der Mess- und Regeltechnik oder im Maschinenbau machen, dann sagen die mir, ja Gott, auch wenn der einen Zoll erhebt, haben wir schon mal, das betrifft vielleicht 10%. Aber es gibt keinen Wettbewerber in den USA, der das alternativ anbieten könnte.
Das ist sozusagen deren Defizit in der Industrie.
Genau, das ist deren Problem in der Industriestruktur. Sie müssen sich vorstellen, die Industrie in den USA hat einen riesengroßen Unterschied zu unserer. Das wissen die Amerikaner eigentlich auch mittlerweile selbst. Das MIT hat da eine große Studie zugemacht. Das sind Standalone-Firmen. Die Firmen stehen alleine, die Industriefirmen. Die haben kein Netzwerk. Also wenn Sie haben keinen Industriepark in der Chemie, wie wenn das aus Köln hier kennt, in der Automobilindustrie. Das sind alles kleine Firmen, die irgendwo sitzen. Wir wissen aber aus den Netzwerken, aus den Clustern, wie wir das Neudeutsch nennen, aus diesen räumlichen Verdichtung entsteht mehr. So, und das können wir einfach, in Deutschland haben wir das besser entwickelt, das hat eine lange Vorgeschichte, wäre jetzt zu weit, das anzuführen, aber das ist sozusagen der große Unterschied. Also an der Stelle wird er nicht wirklich weiterkommen. Bisher stellen wir fest, dass diese wirtschaftlichen Sorgen, die wir haben können, nicht eingetreten sind. Lass mich noch eine generelle Anmerkung machen, was heißt das eigentlich für das deutsch-amerikanische Verhältnis, sozusagen aus der Erwartung der Deutschen und aus der Erfahrung der Deutschen seit dem Zweiten Weltkrieg. Die erste Erfahrung ist doch, dass wir eigentlich die USA als globale Macht verstanden haben, als Ordnungsmacht.
Schutzmacht. Hm?
So, also das vor allem war erstmal als globale Ordnungsmacht. Hm. Das war zunächst in Frage gestellt. Jetzt fängt er an und macht deutlich, dass vielleicht doch auftaucht. Zweitens, dass immer klar war, proeuropäisch, der wichtigste Partner für die USA ist Europa und Deutschland hat darin eine ganz wichtige Rolle. Man kann auch sagen, jetzt mit dem Austritt der Briten wird die deutsche Bedeutung noch wichtiger oder wird noch zunehmen. Das war ein Erfahrungsbestand. Er hat aber über Europa schäbig gesprochen. Er hat gesagt, Brexit wird ein großer Erfolg. Das wird er demnächst wahrscheinlich auch so nicht mehr sagen, weil er Dinge lernt, wenn er in Brüssel gewesen ist, wird er wahrscheinlich rauskommen, sagen, hat ja gar nicht gewusst, dass es Europa gibt, so ungefähr. Also da wird man sich vielleicht darauf einstellen können. Dann das Dritte ist die Sicherheitspartnerschaft, die er nicht in Frage stellt, aber doch sozusagen anders konditioniert. Das heißt, es sind eigentlich die fundamentalen Erfahrungen, die wir aus den Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg und dann ab 1949 als Bundesrepublikanische Republik machen konnten, von ihm aus seinem Wahlkampf, nicht jetzt, was er zunächst mal in Zweifel gezogen worden, man musste davon ausgehen, dass das alles so nicht mehr gilt. Da hat er einiges, Stichwort NATO, ich glaube auch, er wird Europa anders sehen, er weiß auch, dass er dumm beraten wäre oder schlecht beraten wäre, wenn er den sichersten Partner, den er hat, nämlich Europa, wenn er den aufgibt, wenn er die lächerlich macht und sich auf eine einzelne Insel nördlich des Kontinents verlässt, das wird nicht funktionieren. Aber das ist erst wieder zu stabilisieren. Das hat eigentlich die deutsche Politik aus einer Präsidentschaftswahl in den letzten Jahrzehnten nie ableiten müssen, diese Fragen. Und die versucht man jetzt zu sortieren und da einigermaßen Linien reinzukriegen mit all der Schwierigkeit, wenn ich die Leute auf der Arbeitsebene drüben nicht habe, weiß ich nicht, was wirklich passiert. Am Ende wissen sie immer, die Dinge, die oben gemacht werden, das ist eigentlich bei einer gut funktionierenden Verwaltung, werden zumindest unten vorbereitet.
Heißt aber doch im Grunde dann in der Konsequenz auch, dass die Europäer, jetzt haben wir gerade die französischen Präsidentschaftswahlen gehabt, der Brexit ist beschlossene Sache, der wird jetzt ausgehandelt, dann wird man sehen, was am Ende dann wirklich entschieden wird und wann es entschieden wird, dass die Europäer und die Europäische Union eben sich besonders gut aufstellen muss und besonders gut koordiniert und möglichst einheitlich dann eben auch agieren muss gegenüber einem Partner in den Vereinigten Staaten, der so schwer einzuschätzen ist und auch eher unkalkulierbar noch ist.
Ja, Sie haben ja den Terminus der Schutzmacht erwähnt, dieser historische Nachkriegsterminus.
Ja.
Was man nicht vergessen darf, auch unter Obama, also da würde ich schon deutliche Parallelen sehen. Also bei Trump geht man jetzt immer aus von dieser America First Orientierung, die ist ja symptomatisch für ihn, das betont er ja an jeder Stelle und in der Arbeitsmarktpolitik, in der Außenpolitik und so weiter, aber auch unter Obama. Es gibt 2016 ist ein Artikel erschienen im amerikanischen Magazin The Atlantic, das hieß The Obama Doctrine, geschrieben von Präsident Obama selbst. Sehr, sehr selten, dass jemand, dass ein Sitting President, also ein Präsident, der im Amt ist, sich so deutlich geäußert hat, dass die amerikanische Außenpolitik, also so in einem Satz, doch auch amerikanische Außenpolitik ist, dass es da um Interessengeleitetheit geht, dass es eben nicht darum geht, die Weltpolizei zu sein, die alle beschützt, sondern dass es um amerikanische Interessen geht. Obama hatte und hat in Europa, in Deutschland einfach ein anderes Bild, da verbinden wir durchaus auch persönliche Merkmale mit. ich glaube, der transatlantische Koordinator der Bundesregierung, Jürgen Hart, hat das als Vertrauensillusion bezeichnet. Also wir fühlen uns den Amerikanern irgendwie nahe, wenn es die Amerikaner so als Bild denn gibt, romantisierend. Obama passte da sehr gut rein. Und es war aber letzten Endes ein amerikanischer Präsident. Und in der Hinsicht, also in dieser ordnungspolitischen Hinsicht, führt Trump das relativ konsequent fort. Mit völlig anderen Mitteln, mit völlig anderer Herangehensweise, mit einem anderen charakterlichen Herangehen. Aber ordnungspolitisch ist das gar nicht so weit voneinander entfernt.
Obama hatte natürlich den Schwerpunkt auch mehr in den asiatisch-pazifischen Raum dann eben auch gerichtet, weil ja, er gedacht hat, oder erwartet hat, das ist eigentlich die interessantere Gegend dann eben auch für die Ausrichtung der amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen. Nicht?
Ja. John Kerry als Außenminister hatte vor, lass es 2 Jahre her sein, einen großen Artikel in der Welt publiziert. Und in diesem Artikel kam Europa nicht vor. Es ging nur um TPP, um die transpazifische Partnerschaft. Also dieser Fokus war der einen Seite klar. Und da darf man sich auch nicht blenden lassen, Herr Becker, wie Sie es völlig richtig gesagt haben, Herr Becker, teile ich auch, Obama war nett, ja, aber das heißt ja nicht, dass der deswegen, nur weil er nett war und weil er mit zivilen Formen aufgetreten ist, eine Politik per se macht, die proeuropäischer war oder europäische Probleme mitgelöst hat. Also das muss Europa begreifen. Die Art und Weise, wie Trump das jetzt macht, ist zusammen mit dem Brexit aus meiner Sicht die beste Gewähr, dass wir in Europa einen Schritt weiterkommen. Denn es ist nicht, wie die Briten erwartet haben, es ist kein Spaltpilz in Europa entstanden bei der Frage, wie der Brexit verhandelt wird. Trump macht deutlich, wir müssen die Dinge hier selber in die Hand nehmen. Und wenn Sie das White Paper der Europäischen Kommission von, wann war es, Mitte Februar, über die Perspektiven der europäischen Integration nehmen, sind das ganz pragmatische Beschreibungen, nicht Visionen ins Irgendwo hinein, an der Vereinigten Staaten von Europa, sondern eigentlich pragmatische Dinge. Wer tiefer gehen will, kann es schon tun. Wir sollten überlegen, ob wir den digitalen Binnenmarkt und ob wir die Europäische Verteidigungsunion.
Also im Grunde die alte verschiedene Geschwindigkeit.
Ja, aber vor allen Dingen auch, dass, wo genannt, die Briten nicht mehr dabei sind, man auch jetzt endlich mal überlegen kann, ob wir die Europäische Verteidigungsunion schaffen, weil die ist ja sowohl ökonomisch wie politisch greifbar. Jedem macht es klar, wofür wir Europa dann brauchen. Also ich glaube, dass diese beiden Schocks, die sind ja als Schocks auch wahrgenommen worden, Europa stabilisieren, nach vorne treiben. Und insofern gibt es immer auch Ausgleichsbewegungen.
Ist es in den Mitgliedstaaten und in Brüssel ist ja dieses Papier dann gemacht worden, aber ist in den Mitgliedstaaten auch schon angekommen? Denn wir haben ja nun wirklich auch auseinandertreibende Kräfte und Verhältnisse in der Europäischen Union. Also wir haben diese starke Renationalisierung, wir haben eine polnische Regierung, die eigentlich auch eher auf Nationalisierung aus ist und eher Brüssel skeptisch ist. Wir haben, sagen wir mal, nicht die lupenreinen Demokraten auch an der Regierung, wenn ich an Viktor Orban in Ungarn denke, und haben auch noch andere Problemstaaten innerhalb der EU. Das ist ja gar keine günstige Ausgangssituation, oder vielleicht schätzen Sie das vollkommen anders ein, um daraus eine Kraft entstehen zu lassen.
Also ich bin da aus vollen Gründen etwas entspannter. Man muss sich anschauen, wo diese Staaten herkommen. Wir können nicht mit dem gleichen erfahrungsgesättigten Maß an Nationalstaatsöffnung nach Europa hin und demokratischer Erfahrung aus dem alten Europa, dem vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, an die Länder des früheren Ostblocks herangehen, die heute Mitglieder der Europäischen Union sind. Sie dürfen nicht vergessen, Polen ist ein Land, das im Grunde durch die Gewalt des 20. Jahrhunderts über lange Zeit von der eigenen nationalen Identität entfernt wurde oder behindert wurde. Das Gleiche gilt für die Tschechen, das Gleiche gilt für die Ungarn. Das Erstaunliche ist doch, man hätte ja erwarten können, dass es nach 1990 und der Auflösung des Ostblocks und der ganzen Strukturen es dazu kommt, dass sich sozusagen die großen Einheiten halten. Nein, es ist rückgebunden worden an die nationalen kleineren Einheiten. Wir haben heute mehr Nationalstaaten in Europa, als wir so 1990 hatten. Jugoslawien ist zerfallen. Ein Gebilde, das eigentlich nur als Machtgebilde und Einflusssphäre sozusagen gestaltbar war. Die Tschechoslowakei ist zerfallen. Wir haben das Aufkommen all der eigenständigen Staaten. Das kann man als rückwärtsgewandt beschreiben, man kann aber auch sagen, dass die etwas nachholen. Dass die etwas nachholen, was der Westen Europas länger machen konnte, nämlich nationale Identität ausprägen, um dann auch viel leichter in eine europäische Struktur hineinzugehen. Ich würde das ein bisschen gelassener sehen. Man muss aber sehen, das sind unterschiedliche Phasen, die dahinter stehen. Nur was wir bisher beobachten ist, schauen Sie mal, als die Polen sich gegen die Wiederwahl von Tusk gewandt haben, hat die Frau Schüttlow die ganze Zeit gedacht, der Orban würde vielleicht mit, hat er nicht gemacht, hat er ganz fröhlich an die Luft geguckt und hat sich nicht dieser abseitigen Solidarität hingegeben, sondern hat sich dem Kern verpflichtet gefühlt. Das macht die Sache nicht besser. Ich will Orban jetzt nicht schönreden, ich will nur einordnen.
Das hoffe ich auch nicht.
Nein, darum geht es nicht. Aber es hilft uns ja nichts, wenn wir mit moralischen Maßstäben rangehen, die realen Hintergründe nicht zur Kenntnis nehmen. Ja. Ungarn, Polen, die Tschechei, sie haben die gleichen Probleme wie in der Slowakei. Denken Sie mal an den Mecia, als der nach 1990 für die Trennung der Tschechoslowakei aus Slowakei herausgesucht hat. Mhm. Heute hören wir gar nicht mehr in dieser Form Probleme aus der oder sagen wir mal Äußerungen dieser Art. Das sind nachholende Nationalstaatsbildungsprozesse, die man einfach nicht so einfach nach Europa gleichführen kann wie der Westen. Deswegen müssen wir da auch mit umgehen. Das macht die Sache nicht schöner, aber es zeigt trotzdem, umso wichtiger ist Europa. Also wir dürfen es nicht gegen die tun und wir dürfen Europa auch nicht gegen die Nationalstaaten positionieren, die eine historische Realität sind.
Bezeichnet sich denn nach Ihrer Wahrnehmung, Frage an Sie beide gerichtet, ab, dass innerhalb der Europäischen Union und dann natürlich eben auch bei den wichtigen Mitgliedstaaten, die eben auch schon aufgrund ihrer schieren Größe und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und auch weil sie in gewisser Weise in politisch stabilen Zuständen sich bewegen, dass begriffen ist, dass dieses Europa mit den abgetrennten Briten in der Tat jetzt eine eigene Dynamik und Kraft entfalten muss, um die Entwicklungen in den transatlantischen Beziehungen auffangen zu können, die so unvorhersehbar sind seit diesem Präsidentenwechsel. Sehen Sie da Ansätze, Herr Becker, und auch wieder Sie, Herr Hüter?
Ich überlasse Ihnen. Ja, ich glaube, dass wir haben eine Riesenchance. Wir haben die Chance einer realistischeren Europabeschreibung. Der große Fehler, und das, wenn Sie auch zum Beispiel sehen, was auf einmal mit Pulse of Europe, also sozusagen als eine Bürgergesellschaft, ein öffentlicher Raum in Europa entsteht, ja nicht in der Frage, wir müssen jetzt morgen die Vereinigten Staaten von Europa bilden, aber wir wollen dieses Europa als Friedensregion, als Region wirtschaftlicher Prosperität und gemeinsamer Perspektiven mit offenen Grenzen in die Zukunft führen. Das sind die zentralen Punkte. Die Briten setzen sich sozusagen von diesen zentralen Punkten der offenen Grenzen, des Austauschs, der Bewegung der Menschen in dieser Region ab. Und daraus etwas zu machen, realistisch etwas zu machen, dafür haben wir heute eine viel größere Chance. Deswegen bin ich eigentlich ganz optimistisch. Und Sie können, vergleichen Sie doch mal, was ist denn das alternative Modell? Gibt es irgendein überzeugendes alternatives Modell zur europäischen Integration? Im Grundsatz, nicht in jeder Detailfrage, aber im Grundsatz. Wir haben eben darüber gesprochen, die USA sind in der Verfassungskrise. Die haben ein richtiges Steuerungsproblem. Finden wir China irgendwie überzeugend? China ist eine Diktatur. Die Leute tun es immer nur, finden das so toll, dass die mittlerweile auch alle Handys haben und dass wir da toll hin exportieren und der Markt entwickelt. Aber es bleibt, solange sich das nicht ändert, politisch gesehen eine Diktatur. Muss man ganz klar auch adressieren. Also welcher Raum der Welt hat denn Attraktivität, den Menschen Freiheit und Entwicklungschancen zu geben, wenn nicht Europa? Und deswegen, ich lese die Geschichte mal ganz bewusst anders. Ich rede nicht von einem Niedergang Europas oder von einer Krise, sondern es ist die Chance, dieses Europa in seinen Großartigkeiten weiterzuentwickeln. Ich sehe überhaupt gar keine Alternative. Ich höre auch von keinem dieser nationalistischen Truppen, die da durch Europa laufen, weder von Front National bis hin zur AfD, irgendetwas, was die Gestaltung Europas betrifft. Es ist nur destruktiv.
Ich stimme Ihnen total zu. Eine Alternative sehe ich auch nicht. Was ich aber auch schon sehe, ich glaube, wir brauchen eine neue Narration für Europa. Diese Narration, die alte Narration des Sicherheitsbündnisses, der gegenseitigen Absicherung, der gegenseitigen wirtschaftlichen Absicherung, das ist hinter den Kulissen, ist das völlig klar. Aber da nehme ich mich jetzt mal als junge Generation rein. Also mich freut das richtig, diese Pulse of Europe-Bewegung. Es freut mich, dass es das erste Mal, dass für Europa Emotionen gezeigt werden. Das haben wir die letzten Jahre, Monate.
Das zweite Mal. Das erste Mal war, als in den späten 40er Jahren die
Kohlgeneration, die
Grenzschranken von den jungen Leuten hochgemacht wurden, als es diese Euphorie gab, wir wollen dieses Europa, als sichtbar wurde, wir können da etwas machen. Vergessen Sie nicht, als Charles de Gaulle, als er Präsident wurde, die seine Deutschlandreise machte und sozusagen über die Vergangenheit quasi, die jüngere Vergangenheit, wir können dieses Europa gemeinsam machen. Und das müssen wir, dürfen es auch nicht zulassen, dass in Europa, dass in Deutschland dann auch Kollegen von mir, die laufen ja auch so rum, die Franzosen sind immer wie Richelieu und wollen Deutschland einnehmen. Also das ist nun wirklich nicht vorwärtsgewandt. Also insofern, Sie haben, ich wollte nur sagen, die Jugend, also das war schon einmal. Und das ist das Tolle daran, das macht es aber noch wichtiger, was Sie sagen, das Pulse of Europe, dass es gelungen ist.
Ja.
Ich finde das interessant, dass Sie nehmen das gleich wieder auf. Ich finde das interessant, dass Sie beide diese Bewegung nehmen, der man ja relativ schnell dann vorgeworfen hat, dass sie eigentlich keine weiterführende inhaltliche Substanz hat.
Genau, aber,
nur das als Wahrnehmung. Und gleichzeitig muss man ja die Beobachtung machen, gerade auch wenn man schon ein älteres Semester ist, so wie ich, dass es vor allem junge Leute sind, die sich davon angesprochen gefühlt haben und relativ schnell auch auf den Straßen oder hier auf den Plätzen waren und dann doch wieder das gemacht haben, was Sie eben als Begriff ausgelassen haben. Das hat mich gewundert. Nämlich dann doch Europa als ein Friedensprojekt. Vielleicht sogar jetzt mehr denn je, weil wir haben uns vorhin eingangs im Nahen und Mittleren Osten bewegt. Ich möchte jetzt auf Syrien gar nicht mehr weiter eingehen, aber das hat dann doch irgendwie die alte Erzählung wahrscheinlich wieder wachgerufen, was hier das Europa der Schlachtfelder gewesen ist mit zwei Weltkriegen, die von hier ausgegangen sind und hier wesentlich ausgetragen wurden.
Aber bitte. Dann deute ich diesen Verteidigungsaspekt, den deute ich dann schon als Teil dieses Gemeinschaftsgefühls. Es ist ja eine Sache zu sagen, es gibt ein faktisches Verteidigungsbündnis, was auf dem Papier ist, also wir haben ja einfach zum Glück längere Zeit keinen Krieg in Deutschland erlebt, gerade in der jüngeren Generation. Ich deute das schon als Teil des Gemeinschaftsgefühls, das womöglich geweckt werden kann. Dann ist dieses Gefühl des Zusammenhaltens gegen was auch immer ein Teil davon. Dann ist es womöglich ein Teil, wie wir über die Grenzen hinaus uns fühlen, interkulturell. Dann ist es womöglich ein Gefühl, uns durch das Internet verbundener zu fühlen, was auch immer. Also ich glaube schon, dass das der Ansatz von einer neuen Narration sein könnte, womöglich fußend auf Altem, aber das ist für mich im Moment die einzige Richtung, die mal was Neues darstellen könnte aus junger Sicht.
Also obwohl Sie ja anfangs unseren Altersunterschied angesprochen haben, fühle ich mich noch jung genug, dieses genauso zu sehen.
Also ich darf ja mal sagen, ich bin hier die Stubenälteste.
Aber
mit 70 plus.
Aber ich finde es nur so lustig, dass dann, da gibt es dieses Pulse of Europe und kaum ist es da, dann kommen dann unsere Superintellektuellen und fragen, ja, wo sind denn jetzt die besonderen neuen Inhalte? Es ist doch ganz grandios, dass man einfach sich über Europa freut, dass man auf einmal auf den Straßen dass die Europahymne singt, dass man die Europa, das ist doch einfach nur ein Bekenntnis zu dieser Leistung, die auch einfach eine historisch beachtliche ist und daran zu erinnern, da muss doch jetzt nicht eine Bürgerbewegung aufstehen und sagen, was ist das große neue Narrativ, sondern sie sagt eigentlich, sie will dieses Europa, sie will diese Chancen, die sich aus der Friedfertigkeit in Europa ergeben, auch in die Zukunft tragen. Und wir dürfen das einfach nicht vergessen. Das Europa ist das ist so dicht besiedelt wie kaum ein anderer. Es ist von seiner Topografie und seiner Geografie so, dass es über die Jahrhunderte immer von massiven Konflikten geprägt war. Und der Versuch, Konflikte einzuhegen, hatte verschiedene Formen. Das ging bis 1555, als das Habsburgerreich im Grunde fast ganz Europa bedeckte. Damals ist es dann geteilt worden, die spanische Hälfte und die Habsburger, die österreichische Hälfte. Danach hat es die Kriege gegeben, die großen Kriege waren dann Konfessionskriege, die man nur durch Kongresse einhegen konnte. Der Westfälische Friede, der Kongress in Münster und Ding. Das hält bis zum Ersten Weltkrieg. Und am Ende des Ersten Weltkriegs merkt man auf einmal, dass man mit einer Kongresspolitik Europa nicht mehr zusammenhalten kann. Und das ist dann die Erkenntnis, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg, wir brauchen gemeinsame Strukturen, wir brauchen gemeinsame Institutionen. Wir können das nicht mehr einfach nur bei Bedarf regeln. So, und das ist die historische Erkenntnis. Und die wird in einem Lichte von Trump, das ist ja unser Ausgangspunkt, und auch von Brexit, eigentlich hochrelevant, viel chancenreicher. Und die Leute, glaube ich, merken auch, dass der rechte Rand des politischen Spektrums ihnen keine Antworten gibt. Es ist, die Angst aufzurufen, ist keine Antwort.
Aber zunächst mal ist der Appell natürlich massenwirksam. Ne?
Ja, weil sich alles mischt. Aber wenn die Leute mal eine Minute länger nachdenken und fragen, was ist denn die Antwort? Was sagt uns denn, wenn die sich da alle in Koblenz treffen, diese rechtsradikalen Parteien von der AfD bis zur Front National und Gerd Wilders? Was sagen die uns denn für dieses Europa? Nichts außer die Rückkehr in Strukturen des 19. Jahrhunderts. Da muss ich auch nicht lange nachdenken, um wissen, dass dann Krieg ein relevantes Thema ist in Europa. Und wollen die Menschen ja Gott sei Dank nicht. Und insofern, in diesem Kontext, um das Trump so führt, glaube ich, ist Trump im Negativen für uns auch eine Chance.
Also ein Impuls, also ein Weckruf, ein Wecker. Mir fällt jetzt kein passenderes Bild dazu ein. Sehen Sie denn, wenn Sie Gespräche führen und wenn Sie die Verhältnisse beobachten, dass dieser Weckruf angekommen ist? Und was heißt das dann eben auch für eine deutsche Politik innerhalb Europas und eine gemeinsame europäische Politik gegenüber den Vereinigten Staaten mit einem Präsidenten Donald Trump an der Spitze?
Ich glaube, es wird einfach viel wichtiger, und das ist das auch, was die Menschen einfordern, dass man das, was man tut, auf irgendwo wieder rückbindet auf ein paar wesentliche Werte. Und die Reaktion nach der Präsidentschaftswahl in Frankreich mit Macron war ja eine Überzeugung, sagen wir, es gibt gemeinsame Projekte. Und die gemeinsamen Projekte können sich nicht in der Defizitgrenze von 3% erschöpfen, sondern es gibt Gestaltungsfragen. Wir können Europa was tun. Warum nicht mal anfangen, beispielsweise Sigmar Gabriel hat es vorgeschlagen, wie wäre es denn, wenn Deutschland und Frankreich einfach nur noch einen gemeinsamen Kommissar abwechseln oder wie setzen gemeinsam den Kommissarsposten? Also einfach Dinge zu gemeinsamen Themen zu machen, und wir haben so viel zu investieren in Europa, das ist ja überhaupt gar keine Frage, dass wir das viel klüger tun könnten und dafür Vehikel zu schaffen und Lösungen. Ich glaube, da liegt eine Menge an Chance, das darf man nicht so kleinteilig fahren.
Ich danke Ihnen sehr, meine Herren, für dieses Gespräch, und ich glaube, wir sind eigentlich schon beim Thema geblieben, aber das muss ich natürlich jetzt auch sagen als Moderatorin, die ja eine gewisse Verantwortung dafür übernommen hat, die ich gerne übernommen habe. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, dass Sie mit uns diesen Abend hier verbracht haben. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Heimweg und eine geruhsame Nacht und verabschiede mich sehr herzlich von Ihnen. Alles Gute. Applaus